Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Vortrag über grüne Finanzen, nenne ich es jetzt einfach. Es heißt nicht so, aber so ist es jetzt. Die vortragenden Personen sind online dazu geschaltet. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil die leider noch nicht wieder in Konstanz sind, zumindest teilweise. Oder auch beide, bin ich mir gar nicht sicher. Genau, ich bin vom AStA-Referat für Nachhaltigkeit, Soziales und Gleichstellung. Ich weiß nicht, also ich gehöre quasi zu eurer Studierendenvertretung. Ich weiß nicht. Es ist immer alles wahnsinnig kompliziert, wie das alles genau funktioniert. Genau, und wir haben eben im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche zusammen mit dem Green Office, also das Green Office übernimmt die Hauptverantwortung für die Nachhaltigkeitstage immer, ein ganz gutes Programm, würde ich sagen, auf die Beine gestellt. Ich würde euch nochmal kurz hier die anderen Sachen zeigen, die Mittwoch, also morgen und Donnerstag und Freitag passieren. Also morgen gibt es einmal den ersten Teil der 7 Tage-Vegan-Challenge von der veganen Hochschulgruppe. Danach gibt es, glaube ich, insgesamt 2 Workshops im Café Mondial. Der eine ist zu Wachstüchern, also einer nachhaltigen Verpackungsmöglichkeit, und das andere ist, wie man selber nachhaltig Seife machen kann. Morgen Abend findet dann noch der Vortrag statt, wie viele Menschenleben ist mein Outfit wert? Donnerstag, was wirklich sehr cool ist, wir haben 2 Mensa-Führungen angeboten. Da müsstet ihr euch zu anmelden, wenn ihr noch dran teilnehmen wollt. Genau, dann noch ein weiterer Vortrag, und am Freitag kann man noch alle Hochschulgruppen, die an dieser Woche beteiligt waren, im Foyer kennenlernen. Und dann gibt es auch noch mal einen letzten Vortrag. Genau, und damit würde ich schon, glaube ich, das Wort an Tobias und oder Maximilian übergeben. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ihr habt es noch nicht mitbekommen. Leider funktioniert das mit den Boxen nicht, deshalb nur über den Sound meines Laptops, aber sollte funktionieren.
Also, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Max, ich bin 26. Ich habe bis zum letzten Jahr in Konstanz auch studiert mit Tobi im Bachelor Politik und Verwaltungswissenschaften. Komme leider zeitnah nicht wieder zurück nach Konstanz, aber umso schöner ist es jetzt heute bei euch zu sein. Ich bin mittlerweile nach Brüssel gezogen und arbeite für die Friedrich-Ebert-Stiftung im Kompetenzzentrum Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Ich bin aber weiterhin eben seit 2019 ja, Klimaaktivist eigentlich in Teilzeit und engagiere mich bei Fridays for Future, versuche auch so mit den Jusos in der SPD der Klimaschutz irgendwie zum großen Thema zu machen, wo wir auch noch einiges zu tun haben. Aber auf jeden Fall studiere ich auch noch gleichzeitig Gemeinwohlökonomie in Österreich. Genau. Und Tobi hat mich gebeten, so wie wir das schon mal gemacht haben, so einen kleinen Einstieg zu seiner, wie ich jetzt schon sagen kann, wunderbaren Präsentation zu geben. Das mache ich sehr gerne. Ich werde mich dabei auch sehr kurz fassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, bevor man eben über nachhaltige Finanzen redet, über die Wirkung von Geld, natürlich erstmal zu sagen, warum das so wichtig ist. Und ich habe auch länger darüber nachgedacht, wie ich diese Präsentation starten soll. Normalerweise, wenn es um Klimaschutz geht, redet man sehr oft über die Dinge, die schlecht laufen. Und das könnte man eigentlich auch bei diesem Bild sehen. Ihr seht, Lützerath, ein großes Thema auch in den letzten Wochen. Eure Kohle stinkt, ist eigentlich ja das Sinnbild dafür. Und ich glaube, erst wenn man in Lützerath mal gewesen ist, wie ich das jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal war, kann man vielleicht auch so richtig verstehen, was da abgeht und was wir eigentlich machen mit unserem Planeten. Was wir machen mit unserem Klima, was wir machen mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen, weil dort sieht man eigentlich, ja, wie wir uns systematisch halt durch die Landschaft schaufeln und dabei eigentlich Profite über, ja, die Sorgen und Nöte der Menschen stellen. Tobi, geh mal gerne eine Folie weiter. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich mal gar nicht zunächst über das zu reden, was schlecht läuft. Ich habe mir nicht vorgenommen, so stark darüber zu reden, wie Lützerath abgebaggert wird, wie klimaschädlich die Kohle darunter ist, wie wir auch von unserer Bundesregierung oder auch von Landesregierungen angelogen worden sind, die gesagt haben, wir brauchen jetzt in der Energiekrise genau diese Kohle, die unter Lützerath liegt. Das wurde alles wissenschaftlich und unabhängig widerlegt. Darüber will ich eigentlich gar nicht so reden. Und weil nämlich Robert Habeck gesagt hat, Lützerath ist das falsche Symbol, habe ich eigentlich mal meinen Schuh mitgebracht, was vielleicht ganz eingänglich ist von meiner Demo, nämlich vor 2 Wochen in Lützerath. Ihr seht, von eigentlich oben bis unten voll in Matsch. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich mit euch teilen will. Nämlich den Eindruck von einer Demonstration, wo 35.000 Menschen waren, trotz Windstärke 5, trotz Regen, trotz vielerlei Gewalt auch von Seiten der Polizei, trotz eigentlich einer Delegitimierung dieses zivilen und friedlichen Protestes. Und da sind alle gekommen, aus ganz Deutschland. Ich bin aus Belgien gekommen, die Hälfte des Zuges war voll mit Menschen aus Belgien, weil diese Menschen ein Zeichen setzen wollten, dass hier Schluss ist, dass wir uns das eben nicht mehr leisten können, unsere Zukunft sprichwörtlich zu verheizen. Und das ist, glaube ich, wie ich finde, sehr, sehr aufmunternd, sehr inspirierend und macht einen auf jeden Fall hoffnungsfroh, wenn es um die Zukunft geht. Und wenn wir über die Zukunft reden, müssen wir natürlich, Tobias, geh gerne mal auf die nächste Folie, dann doch natürlich darüber reden, wie wenig Zeit uns noch bleibt, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wir reden ja immer über 1,5 Grad oder 2 Grad. Dazu muss man sagen, 1,5 Grad ist schon der Kompromiss. So, das Klimaschutzabkommen von Paris ist schon der Kompromiss und an den haben wir uns zu halten. Das ist völkerrechtlich bindend und wenn man dann sieht, dass sich die Bundesregierung und damit eines der reichsten Länder der Welt für einen Großteil der historischen Emissionen auch verantwortlich eben nicht an das Pariser Klimaschutzabkommen hält, dann ist das natürlich ein fatales Signal. Wir sehen, diese Uhr unseres CO2-Budgets nimmt stetig ab, sekündlich nimmt das Budget ab. Und insofern können wir halt auch einfach nicht mehr warten. Und es geht natürlich nicht nur um CO2, sondern es geht natürlich darum, was dieses CO2 verursacht, was natürlich die ganzen Eingriffe auch unseres menschlichen Handels in die Ökosysteme verursacht. Tobi, gern mal auf die nächste Folie gehen. Und dort sieht man natürlich, ich weiß nicht, Tobi, kommen die planetaren Grenzen noch? Danach, perfekt. Das habe ich mal rausgesucht, so als kleinen Überblick, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, eben nicht sich einlullen zu lassen, nur von einer Diskussion, die sich um CO2 dreht, sondern wir müssen eben darüber diskutieren, was mit dem CO2 passiert. Und Maya Göpel hat, als sich die Scientists for Future 2019 gegründet haben, auch in einer Bundespressekonferenz mal gesagt, die meisten Menschen, und das gilt, glaube ich, für heute leider immer noch, verstehen nicht, dass manche Veränderungen an unserem globalen System eben irreversibel sind. Das heißt, wenn wir sie einmal mal in Bewegung gesetzt haben, dann gibt es eben keinen Weg zurück. Dann könnten wir am nächsten Tag komplett aufhören, jegliche Form von CO2 in die Luft zu pusten. Dieser Prozess wäre eben nicht mehr aufhaltbar. Und diese Kipppunkte, so wie sie sich nennen, seht ihr eben auch in dieser Grafik. Es gibt sehr viele Kipppunkte. Diese Kipppunkte hängen auch miteinander zusammen. Wir reden über Meeresströmungen, die dafür sorgen können, wenn sie eben abnehmen oder sogar stoppen, dass sich Klimazonen verschieben, dass es Hitze und Wetterextreme gibt, dass es beispielsweise ja extreme Hitze gibt, aber auch extreme Kälte, wie wir das jetzt schon sehen. Wir reden aber auch über den Amazonas-Regenwald, der eben nicht linear nur abgeholzt wird, sondern der, wenn diese Abholzung so weitergeht wie bisher, schlicht absterben wird, weil sich die Ökosysteme eben nicht mehr regenerieren können. Wir reden aber auch über Permafrostböden, die, wenn sie auftauen, und auch dieser Prozess ist leider schon im Gange und wenn er einen bestimmten Kipppunkt überschreitet, ist er irreversibel, nämlich dreifach so viel CO2 beinhalten, wie die Menschheit eigentlich in ihrer Geschichte jemals ausgestoßen hat. Und ich glaube, das sind so Fakten, die muss man sich immer vor Augen führen, wenn wir über nationale, wenn wir europäische, wenn wir über weltweite Klimapolitik reden, dass wir eben an Punkte kommen, die eben zwischen einer Erderhitzung zwischen 1,5 und 2 Grad liegen, wo man nicht so genau weiß, wo sie liegen, aber wir wissen leider schon aus der Wissenschaft, dass diese Punkte wahrscheinlich schneller erreicht werden, als man das eigentlich vielleicht vorhergesagt hat, weil das, was wir natürlich in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, ist eigentlich an Wahnsinn gar nicht zu überbieten. Und deswegen, Tobi, kannst du vielleicht zur vorherigen Folie nochmal gehen, wo eigentlich dieser Wahnsinn, wo aber auch diese Herausforderung, vor der wir stehen, nochmal ganz deutlich wird. Also wirklich historisch betrachtet, wie haben sich die Emissionen entwickelt? Und dann aber zu sehen, wie schnell wir jetzt eigentlich die Emissionen verringern müssen. Und wenn wir eben eine Chance haben wollen, auch die 1,5 Grad einzuhalten, dann müssen wir einfach in nicht gekanntem Ausmaße CO2-Emissionen sofort nach unten bringen. Und das bedeutet beispielsweise allein bis 2030 eine Halbierung der Emissionen. So. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wo es aber, und das soll mein Appell von heute sein, keinen Sinn macht, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Tobi, gehen wir auf die nächste Folie gehen. Sondern es braucht eben uns alle. Das heißt nicht, dass wir die Klimakrise, dass wir die Artenkrise individualisieren. Das wurde lange gemacht, dass man gesagt hat, ja, aber du musst erstmal auf dein persönliches Verhalten schauen, bis sich systematisch irgendwas ändern kann. Das heißt es nicht. Aber wir haben natürlich alle unsere eigene Rolle zu spielen, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, als Bürgerinnen und Bürger, bei Wahlen, in unserem politischen oder gesellschaftlichen Engagement. Und wenn man sich aber natürlich anschaut, und das zeigt eben Lützerath auch, wie systematisch eben Profite über die Menschen gestellt werden, dann hängt das eben auch damit zusammen, dass sich diese Profite erst daraus speisen, dass Gelder in diese Unternehmen fließen. Auch RWE ist ein Aktienunternehmen. Viele Menschen sind immer noch in dieses Unternehmen investiert. Im Falle von RWE ist es sogar, dass Kommunen investiert sind und sozusagen an der Zerstörung, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in der Nachbarschaft sogar finanziell davon profitieren. Das heißt, es gibt ein riesiges Geflecht von finanziellen Abhängigkeiten. Und nur, und da wird Tobi gleich drüber reden, wenn man das versteht, wie Finanzen eigentlich die Welt zum Besseren oder zum Schlechteren verändern kann, können wir daraus eben auch die nötigen Erkenntnisse ziehen, um wirklich konsequent unser Klima und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Und dadurch hat eben die Bedeutung des Schildes, eure Kohle stinkt, natürlich nochmal eine ganz neue Bedeutung. Natürlich, einerseits ist das die Braunkohle unter Lützerath, die stinkt, wo ich jeden Tag, wo ich mit vielen Menschen dafür jeden Tag kämpfe, dass diese Kohle im Boden bleibt. Aber auch ihr könnt natürlich schauen, dass ihr euer Geld, eure Kohle nicht in Unternehmen steckt, die die Klimakrise weiter anheizen. Vielen, vielen Dank.
Super, vielen Dank dir, Max, für den Einstieg. Das haben wir ja schon mal so gemacht und ich glaube, das ist immer ganz toll, sich nochmal diese Dringlichkeit vor Augen zu führen und gerade aus dem Aspekt heraus, dass der Vortrag den Titel Die Finanzwelt und 1,5 Grad trägt. Wie Max richtig gesagt hat, die systematischen Veränderungen, die sind wichtig. Genauso gibt es aber natürlich auch die individuelle Perspektive und um die wird es heute gehen. Ja, kurz zu der Agenda, was werden wir denn genau machen? Es wird von mir auch noch mal eine kleine Einordnung geben zu dem Warum, nicht nur eine generelle Perspektive, nicht nur vom Klima her, um dann sozusagen euch zu zeigen, gibt es nachhaltige Banken, kann ich die finden, gibt es da irgendwelche Vergleiche? Anschließend werden wir darüber reden, macht es Sinn zu investieren? Warum sollte man eventuell, wenn man Geld übrig hat, das nicht nur auf der Bank liegen lassen? Wie und in welche Produkte kann ich das tun, um dann schließlich zum nachhaltigen Investieren zu kommen und am Ende nochmal eine Zusammenfassung euch zu geben und dann gern mit jeglichen Fragen zu enden. Vielleicht zum Vorgehen auch von mir aus sehr gern auch dazwischen Fragen stellen, falls ihr die sonst zum Ende vergessen habt, dann kann es sein allerdings, dass ihr einfach reinquatschen müsst, weil ich das eventuell nicht mitbekomme. Und sonst eben am Ende, ich habe auf jeden Fall Zeit. Starten wir auch kurz rein. So wie Max, wir haben gemeinsam den Bachelor in Konstanz gemacht. Wir beide in Politik und Verwaltungswissenschaften. Mittlerweile studiere ich im Master Politics and Technology. Bin unter anderem im Jugendrat für Klima und Nachhaltigkeit vom Land Bavü tätig. Dort werden auch NachfolgerInnen gesucht. Falls jemand Interesse hat, gerne danach auch da diesbezüglich auf mich zukommen. Zum Thema nachhaltige Finanzen ist, glaube ich, auch transparenzhalber immer nicht falsch, das zu sagen. Ich bin Kunde bei der GLS Bank. Das ist eben eine ökosoziale Bank seit über 10 Jahren. Seit 2018 habe ich noch ein zweites Konto bei der Tomorrow Bank, auch eine Nachhaltigkeitsbank. Und ich schleppe noch so ein nicht nachhaltiges Konto von der Consorsbank mit mir mit. Seit 2020 halte ich Vorträge eben für diese individuelle Perspektive und arbeite seit 2022 rechts oben, sieht man es bei der FFE auch, zu dem Thema Sustainable Finance, dort aber mehr die Makroebene, also was bedeutet das für Unternehmen, welche Regularien kommen zum Beispiel von der EU dort auf die Unternehmen zu, sprich Taxonomie, CSRD, SFDR und so weiter. Steigen wir aber direkt rein nochmal zur Notwendigkeit. Wir haben ja die Klimakrise, wir haben gleichzeitig aber auch eine globale Ungleichheit, die vor allem in den industrialisierten, entwickelten Ländern zunimmt. Die Militärausgaben steigen. Wir haben Kinderarbeit, gab es letztens ja einen Report zum Beispiel über Ferrero nochmal oder die Uiguren bei Nike, das ist sicherlich viel ein Begriff. Und das ist natürlich die Frage, möchte ich mit all dem was zu tun haben oder nicht? Das ist, glaube ich, wichtig, dass es für jede Person hat dort sein eigenes Werteverständnis. Aber das kann man ja sozusagen tagtäglich überdenken oder sich sozusagen überlegen, was möchte ich damit was zu tun haben oder nicht. Und die Banken sind dort eben involviert, weil sie Kredite vergeben und dadurch Geschäftsmodelle ermöglichen. Genauso, wenn ich zum Beispiel Aktien halte, stabilisiere ich eben den Aktienkurs von dem Unternehmen, was für das Unternehmen auch förderlich ist. Ganz kurz nochmal zu den konventionellen Banken. Man kennt ja viele Skandale aus der Tagespresse, beispielsweise der Cum-Ex-Skandal, einer der größten Steuerskandale. Die Deutsche Bank hatte hier mit CO2-Emissionsrechten ein ähnliches Konstrukt aufgesetzt. Mit Russland hatten sie verschiedene Transaktionen. Generell ist es oft so, dass konventionelle Banken auch im Zusammenhang mit Drogenhandel und Terrorismus stehen, indem sie dort bewusst wegschauen oder solche Geldgeschäfte ermöglichen, beziehungsweise das Waschen von Geldern ermöglichen, indem sie eben nicht strenge Standards an den Tag legen. Oder die Greensill Bank, dort hatten auch Kommunen ihr Geld angelegt, die ja pleite gegangen ist. Da kann man jetzt sagen, gibt es denn auch Möglichkeiten, dass meine Bank das nicht macht? Und ja, es gibt verschiedene Dimensionen, zum Beispiel eben hier auf Gender Equality achtet die Bank auf Arbeitsrechte, Klimaschutz, Menschenrechte, Korruption. Ist sie transparent, wie sie die Kredite vergibt oder ist sie transparent, wie sie die Kredite vergibt oder nicht? Vergibt sie Kredite an Öl-, Gasunternehmen, Bergbau, Energieerzeugung oder Rüstung? Das sind alles verschiedene Dimensionen, die vielleicht für einen persönlich wichtig oder nicht sind bei der Bankauswahl. Und eben, warum ist das auch als Privatperson sozusagen, beziehungsweise warum ist das so wichtig, wohin die Banken auch Geld geben, weil eben die Investitionen von heute die Welt von morgen bestimmen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, an sogenannten Lock-in-Effekten oder Pfadabhängigkeiten. Wenn ich heute ein Gaskraftwerk finanziere, dann läuft das mindestens 20 Jahre. Und aus Klimaperspektive ist das, wollen wir es natürlich nicht. Vorab, bevor es jetzt richtig reingeht, sozusagen, das ist keine Bankberatung, keine Investitionsberatung. Ich hoffe, ihr lernt ein bisschen was dazu. Ich kann euch zu eigenständigen Entscheidungen befähigen. Und es soll euch sozusagen eine Übersicht geben, Tools an die Hand geben, wie ihr selbst dort weiter recherchieren könnt und eben euer eigenes Wertesystem aufbauen könnt, nachdem ihr dann euer Geld vielleicht investieren wollt oder nicht oder bei einer Bank lagern wollt oder nicht. Aber bitte nicht das eins zu eins einfach so machen, wie das jetzt hier dargestellt ist. Nachhaltige Banken, gibt es die? Gute Nachricht, ja, es gibt die. Hier sind die 10, die man so immer findet, mal aufgelistet, wenn man das googelt. Allerdings will man das vielleicht auch noch irgendwie evaluiert haben. Jetzt nicht einfach von mir hier gesagt, ja, die ist nachhaltig oder nicht. Da gibt es den Fair Finance Guide, den kann ich sehr empfehlen. Den gibt es auch in anderen europäischen Ländern, für denen ihre Banken. Und die analysieren auf Basis von 14 verschiedenen Werten. Das sind die, die jetzt hier nicht so transparent sind. Auf Basis von denen werden die Banken dann zu einem Score aggregiert und bekommen dann eben Punkte, je nachdem, ob sie das sozusagen darauf Acht geben oder nicht. Und die GLS-Bank ist dort eben seit Jahren Nummer 1, aber auch die anderen 5 im grünen Bereich sind zu empfehlen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum waren dort vorhin 10 nachhaltige Banken? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass manche, zum Beispiel die Umweltbank, die hat kein Girokonto, die hat nur ein Sparkonto oder die Tomorrow Bank wurde noch nicht getestet. Die ist ja einigermaßen neu dabei als Smartphone-Bank. Auf jeden Fall hier bei dem Tool könnt ihr dann nochmal nachschauen, wenn es euch interessiert und genauer nachlesen. Ich glaube, als Studentin ist es natürlich auch immer wichtig, ja, okay, toll, aber was kostet mich das Ganze? Und da kann ich sagen, bis vor kurzem gab es sogar noch ein kostenloses Konto, das gibt es jetzt leider nicht mehr, aber jetzt auch von relativ billig bis zu mehr Geld im Monat gibt es eigentlich alles, was es bei konventionellen Banken gibt. Die Folie vielleicht nicht so super schön, aber ich glaube, sie ist inhaltsreich sehr wichtig. Hier nochmal die vier großen bekannten nachhaltigen Banken im Vergleich. Da beginnen wir kurz mit der GLS Bank. Sie wurde 1974 gegründet als erste ökosoziale Bank, hat über 300.000 Kunden und man kann bei den Volks- und Raiffeisenbanken Geld abheben. Wenn man Mitglied wird, dann bekommt man auch eine kostenlose Kreditkarte und kann dort weltweit kostenlos mit abheben. Das ist vielleicht gerade fürs Reisen ganz spannend. Und wie wird man Mitglied, beziehungsweise was bedeutet das überhaupt? Die GLS-Bank, das steht weiter unten, ist eine Genossenschaft. Genossenschaften heißt, jeder kann Anteile erwerben, das geht ab 100 Euro. Und dann hat man ein Stimmrecht, egal wie viele Anteile man hat. Das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil gegenüber einer Aktiengesellschaft, weil nicht eine Person sozusagen sich einfach einen Großteil der Stimmrechte kaufen kann und so den Kurs maßgeblich bestimmen kann. Stattdessen ist es hier sehr demokratisch, für jede Person eine Stimme. Möchte man aus der GLS-Bank wieder austreten, dann muss man den Anteil verkaufen und bekommt nach 5 Jahren sein Geld wieder zurück. Also das ist jetzt nicht weg und wird im Schnitt mit 1-2% verzinst. Gebühren sind eben mit den 88 im Monat später dann nicht ganz niedrig. Allerdings verdient man vielleicht ab 28 Jahren Geld und es passt dann sozusagen und bis 28 1 Euro im Monat. Es gibt auch ein Depot. Ein Depot braucht man sozusagen, wenn man in Fonds, ETFs oder Aktien investieren möchte. Und man kann auch auswählen, in welche Bereiche investiert werden soll. Die Triodos Bank kommt aus den Niederlanden. Dort kann man weltweit kostenlos abheben. Ebenfalls ist ein bisschen billiger, aber es kommen noch Kartengebühren dazu. Und sie ist die größte Nachhaltigkeitsbank, hat ein Depot aber nur für ihre eigenen neuen Fonds. Bei der Tomorrow Bank seit 2018 rasantes Wachstum, kann man 3-mal monatlich in Deutschland abheben, weltweit kostenlos bezahlen. Sie kostet 3-15 Euro im Monat, hat mittlerweile einen eigenen Fonds, der auch ganz gut ist, aber würde ich jetzt nicht sagen, zu den Top-Nachhaltigkeitsfonds gehört. Sie sind als Aktiengesellschaft geplant, haben eine sehr gut funktionierende App. Das ist vielleicht im Gegensatz zu GLS Bank, die hat ja auch noch Filialbanken, 7 Stück, hat seit November auch eine neue App, zum Glück endlich, die jetzt auch meiner Meinung nach fast so gut wie die Tomorrow Bank App ist. Und die Ethik Bank, würde ich sagen, die von den Strukturen ein bisschen ähnlich wie die GLS ist. Das war es zu den Banken. Kommen wir zum Thema Investieren. Nochmal, das ist keine Anlageberatung, gerade beim Investieren, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Aktie vom Einzelunternehmen kauft, kann das natürlich mit dem Totalausfall einhergehen. Oder bei Corona hat man es ja gesehen, die Aktienmärkte gehen sehr schnell nach unten. Das heißt, es ist keine Anlageberatung. Wiederum, ich gebe euch Tools an die Hand und hoffe sozusagen, dass dann die Entscheidungen auf Basis dessen gefällt werden können. Zur Einordnung, vielleicht wenn ihr euer Handy da habt, wenn ihr kurz auf Slido gehen könnt. Und zwar ist es immer so, man hat manchmal komplette Beginner dabei, manche, die schon super aktiv sind. Wenn es jetzt sehr einheitlich ist, dann kann ich den Part ein bisschen schneller machen. Aber Slido und der Zugangscode ist Konstanz. Ich aktiviere mal die erste Frage. Ja, falls es Probleme gibt, könnt ihr ja jetzt kurz was sagen. Aber ihr müsstet ja sehen hier die Ergebnisse. Genau, 9 Leute haben teilgenommen, tatsächlich. Spannend, hat schon fast die Hälfte ein eigenes Depot. Bin ich gut, kann ich den Part ein bisschen, okay, nicht ganz, ein bisschen schneller vielleicht machen. Und Ein grober Überblick reicht schon, deshalb gebe ich jetzt mal die zweite Frage in Go, ob ihr euch denn schon selbst damit befasst habt.
Also mit Tobi, ja. Kannst du noch mal kurz den QR-Code zeigen?
Ja, sorry. Oder sonst slido.com und dann den Zugangscode Konstanz, wenn der QR-Code weg wäre. Bei der zweiten Frage sozusagen, ob ihr da schon aktiv unterwegs seid, investieren in aktiv gemanagte Fonds, ETFs oder auch andere Produkte. Da ist es, die Mehrheit hat sich noch nicht befasst. Deshalb ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich da meine Einleitung auf jeden Fall kurz zeige. Und ich aktiviere mal die dritte Frage, die müsst ihr nicht beantworten, aber ich finde es doch spannend, was die Leute so studieren, die hier einfach teilnehmen. Das ist nur für mich. Ich werde einfach jetzt mal kurz hier weiter präsentieren. Ihr könnt das noch auswählen, wenn ihr möchtet. Und zwar, warum lohnt es sich zu investieren? Wir haben ja dieses Jahr die Geldentwertung sehr real gespürt. Die Inflation ist da, normalerweise im Durchschnitt 2%. Dieses Jahr war sie ja deutlich höher. Das heißt, wenn ich mein Geld nur rumliegen lasse, wird es weniger. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Ich kann stattdessen mir überlegen, kann ich das nicht irgendwie investieren in mögliche Dinge? Und da ist der Zinseszinseffekt ein sehr mächtiger Hebel, vor allem über Zeit. Hier sind eben 40 Jahre jetzt. Man sieht, ein bisschen über 20 Jahre sozusagen sind die Zinsen und vor allem die Zinseszinsen machen mehr aus als die Einzahlung. In diesem Beispiel habe ich eben in Jahr 1 1.000 Euro angelegt, monatlich 100 Euro eingezahlt auf den Sparplan und bekomme 6% im Durchschnitt an Zinsen. Warum die 6% gewählt? Wenn man auf den weltweiten Aktienmarkt, auf den Index sozusagen dort ein vorhält, bekommt man 6-7% Rendite im Jahr im Durchschnitt. Da es ja heute auch um Nachhaltigkeit gehen soll, sozusagen, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit beim Investieren? Und da sind links und rechts sozusagen, gibt es oft diese zwei Sätze, für die Person, die für Personen wichtig sind. Entweder ich möchte mit Aktivität XY, zum Beispiel Rüstung oder Kohle, möchte ich kein Geld verdienen, deshalb will ich in solche Unternehmen nicht rein investieren. Oder ich möchte aktiv Aktivität, zum Beispiel vielleicht Bildung oder Solarenergie unterstützen. Da gibt es dann verschiedene Begrifflichkeiten, das Impact Investment, das sozusagen die Wirkung misst. Divestment heißt, ich gehe aktiv raus aus verschiedenen Investmentformen. ESG ist Environmental Social Governance, SI ist Social Responsible Investing. Paris Aligned soll sozusagen darstellen, ans 1,5 Grad Ziel oder die SFDR von der EU nach Artikel 8, 9 nachhaltige Fonds. Allerdings gibt es sozusagen, könnte mein persönliches Werteverständnis sein, das kann ich jetzt anwenden auf verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Ihr kennt sie sicherlich, man kann sich ein Barren Gold kaufen, man kann es Olaf Scholz Sparbuch, Olaf ein Sparbuch legen, das allerdings mittlerweile sehr schlechte Zinsen gibt es einem. Es gibt Mikrofinanzen, dort hat man eine höhere Wirkung. Better West, das ist so Crowd Investing, da hat man auch eine sehr direkte Wirkung, ist dann aber mit mehr Risiko verbunden. Anleihen, zum Beispiel Green Bonds von Staaten und Unternehmen, sind eine Möglichkeit. Man kann natürlich ein Haus kaufen, wenn man so viel Geld hat, habe ich jetzt nicht. Krypto ist gerade sehr hip bei einigen. Da gibt es auch mittlerweile Green Crypto Research, stuft das auch ein. Heute geht es aber um das passive Investieren. Warum? Weil es sehr etabliert ist, doch Risiko gering, wenn man über längeren Zeitraum investiert und weil die meisten Menschen dann doch nicht Lust haben, verständlicherweise sich damit so intensiv zu befassen. Sobald es nämlich zum Beispiel um Einzelaktien, also Einzelunternehmen geht oder das Impact Investing, Direktinvestitionen in Neuemissionen, bedeutet das, dass ich mich deutlich intensiver befassen muss und das Risiko höher ist. Und verständlicherweise möchten das nicht alle Menschen. Deshalb werden wir heute uns ETFs und aktiv gemanagte Fonds anschauen. Wie kann ich dadurch was bewirken? Das ist einmal die Kapitalallokation, habe ich ja schon gesagt, aktiv unterstützen, aktiv ausschließen. Divestment, das Urgewalt, eine NGO, die wird dieses Jahr 30, auch schon sehr lange dabei. Die haben zum Beispiel 2021 einen großen Erfolg erzielt, indem sie es geschafft haben, dass der norwegische Staatsfonds, einer der größten Staatsfonds der Welt, über 1 Billion verwaltetes Vermögen, eben rausgeht aus verschiedenen bestimmten Rüstungsunternehmen. Es gibt einen anderen Erfolg, zum Beispiel in den 1980er Jahren in den USA haben verschiedene Schüler Druck auf Schulen gemacht. Die Schulen hatten dort Fonds, dass diese nicht in Unternehmen investieren, die in Südafrika, wo das Apartheidsregime zu der Zeit war, Geschäfte machen. Und so wurde ein starker Druck aufgebaut und so wurden eben diese Unternehmen dazu gezwungen, dort keine Geschäfte mehr zu machen. Also damit kann man Erfolg haben. Es gibt allerdings zum Beispiel hier auch in dem mittleren Engagement-Balken unten 2 Studien, die eben sagen, dass Engagement ist noch wirkungsvoller als reines Divestment. Also wenn man zum Beispiel seine Stimmen auf der Hauptversammlung wahrnimmt, das bedeutet, wenn ich eine Aktie halte, kann ich auf die Hauptversammlung von dem Unternehmen gehen und dort abstimmen über die Richtung des Unternehmens. Wenn ich einen Fonds oder einen ETF halte, macht das der Fondsverwalter für mich. Oder eben direkt Kontakt mit den Unternehmen. Als drittes, was ich ganz spannend finde, die Gebühren. Damit unterstütze ich ja sozusagen die Plattform, über die ich investiere. Und die Verwaltungsgebühren unterstütze ich den Anbieter. Da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ein doch nicht unwichtiger Punkt, den wir auch vergessen. Jetzt hier... Für manche ist das alt, aber die noch nie investiert haben, sozusagen, ich brauche ein Depot. Das kann ich bei einer Bank machen oder bei Online-Brokern, die eben nur ein Depot anbieten und kein Girokonto. Das sind ja in den letzten Jahren viel aus dem Boden geschossen. Ich habe jetzt beispielhaft hier 3 Nachhaltigkeitsbanken aufgeführt, nochmal, weil es eben, glaube ich, immer sehr spannend ist. Wie kostet mich das Ganze und so weiter. Und da sind die 3 Nachhaltigkeitsbanken meiner Meinung nach als Personen mit geringem Volumen nicht super attraktiv, zum Beispiel die GLS-Bank, weil sie einigermaßen hohe Ausführungsgebühren hat. Bei der Triodos kann man in 9 eigene Fonds investieren. Die Tomorrow Bank hat ja mittlerweile auch einen eigenen Fonds, über den man über die App investieren kann. Gleichzeitig kann man natürlich auch bei einer herkömmlichen Bank, Deutsche Bank oder so, ein Depot eröffnen, die ich jetzt aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht empfehlen würde, aber das geht auch. Oder eben diese Neo-Broker. Ich denke, die meisten haben schon von Trade Republic gehört, die ja sehr bekannt sind. Scalable, der 2. große Player, oder Smart Broker. Gibt auch viele weitere Anbieter, die eben beispielhaft erwähnt hier. Die haben meistens eben gar keine Depotgebühren, haben eine Ausführung, die sehr gering ist und auch geringe Kosten für Sparpläne. Weshalb ich Trade Republic nicht empfehle, liegt daher, dass sie keine aktiv gemanagten Fonds haben, praktisch nur ETFs, Einzelaktien und Krypto. Und wir kommen später nochmal darauf zu sprechen, warum ETFs aus Nachhaltigkeitssicht noch nicht super empfehlenswert sind. Auch wenn ihr ein Depot eröffnet, wenn ihr noch keins habt, könnt ihr auch bei euren Freunden rumfragen. Da gibt es oft Werbeprämien, wo dann der Werbende und die geworbene Person eine Prämie bekommen. Also wenn ihr da Freunde habt, fragt gern bei denen nach, dann freut ihr euch beide. Nochmal kurz zur Einordnung. Aktiv gemanagte Fonds, die investieren eben in ausgewählte Unternehmen, Branchen, versuchen auch oft öfters den Markt zu schlagen oder haben ein gewisses Ziel, zum Beispiel eben Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung. Dadurch, dass sie aktiv gemanagt sind, muss der Manager natürlich oder die Managerin bezahlt werden, was dann 1-2,5% im Jahr sozusagen an Gebühren bedeuten, die dann abgezogen werden von einer Rendite. Der Manager kann laufend die Zusammensetzung ändern und Fonds sind dann öfters auch gemischt, zum Beispiel, dass sie manchmal für die Sicherheit noch Staatsanleihen, Gold oder andere Dinge drin haben. Bei ETFs wiederum, diese bilden 1:1 einen Index nach. Den DAX kennt sicherlich jeder, die 40 größten deutschen Unternehmen oder der MSCI World, ein weltweiter Index. Und dadurch, dass sie keinen aktiven Manager brauchen, haben sie eben eine deutlich geringere Gebühr, was sich darin niederschlägt, dass meistens ETFs tatsächlich vergleichbare aktiv gemanagten Fonds schlagen. Also das ist je nach Studie in 90% der Fällen der Fall, weshalb ETFs auch in den letzten Jahren einen großen Hype hatten, was eben aus Performance-Sicht auf jeden Fall verständlich ist. Hier fragen mich auch viele oft dann natürlich das Risiko. Das ist vielleicht wichtig, eben, dass man einen Anlagehorizont mitbringt, 10, 15, 20 Jahre, sprich jetzt nicht alles Geld in irgendeinen Fonds packt, weil es kann sein, dass die Börsen morgen abrutschen und man dann das Geld, wenn man das dann braucht und im Minus ist, ist das vielleicht nicht so schön. Gleichzeitig sieht man hier eben, ab 14 Jahren Haltedauer ist man immer im Plus. Und beispielsweise hatte man hier eben in dem Beispiel, wer 1992 gekauft hat, 2006 verkauft, hat im Schnitt 8,3% jährliche Rendite. Also das bei 15 Jahren. Haltedauer der Fall. Deshalb sozusagen die roten Felder sieht man ja, das ist, wenn man im Minus wäre, das ist eben bei geringer Haltedauer der Fall. Das heißt sozusagen, da haltet auf jeden Fall, das klassische Beispiel ist immer, sozusagen ein Notgroschen, falls die Waschmaschine kaputt geht, investiert nicht alles. Aber wenn ein bisschen Geld übrig ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das nicht nur auf dem Konto rumliegen zu lassen. Nochmal Indizes erklärt, eben in den USA bekannt ist Dow Jones, der S&P 500 sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen, in Deutschland der DAX, mittlerweile 40 Unternehmen. Weltweit gibt es den MSCI World. Dort sind eben die 1600 größten Unternehmen aus 23 Industrieländern und in den MSCI Emerging Markets, dort sind die 1400 größten Unternehmen aus 26 Schwellenländern. Die noch mal kurz verglichen, weil sie immer so als Standardinvestment empfohlen werden. Es gibt beim MSCI World, linken Spalte, gibt es mittlerweile auch eine ESG-Version. ESG hatte ich ja gesagt, Environmental Social Governance. Dort fallen dann 1000 Unternehmen raus. Es gibt eine SRI-Version, die ist noch strenger, das sind nur noch 400 Unternehmen drin. Beim MSCI Emerging Markets ist es ähnlich, es wird oft so eine 70-30% Beteiligung empfohlen. Ob man die jetzt genauso machen muss, kann man selber beurteilen. Das spiegelt dann eben ganz gut die Wirtschaftsleistung weltweit sozusagen wieder. Fraglich ist natürlich hier auch immer, ja okay, was ist mit der Performance? Herkömmliche Indizes ist da nicht viel besser. Tatsächlich habe ich hier gezeigt, dass die SRI-Version und die ESG-Version ungefähr genau gleich sind wie der herkömmliche Index. Insofern braucht man dort nicht auf Rendite verzichten. Hier sieht man sogar einen kleinen Ticken besser die SRI-Version. Das war jetzt die letzten 5 Jahre, genau. Ja, wie schon gesagt, keine Performance-Einbußen. Sind sie wirklich nachhaltig, auch die SRI-Version oder ESG-Version von diesem weltweiten Index? Nein. Warum ist das so? Das Problem ist, liegt daran, und deshalb wird es hier ein bisschen komplizierter, dass wir eben keine gesetzliche Vorgabe haben, was jetzt genau Nachhaltigkeit ist. Es gibt viel Greenwashing. Viele ETFs haben irgendeinen schönen Titel mit ESG, SRI, Paris, 1,5 Grad, Low Carbon. You name it, also da ist alles dabei. Nur leider sind die meisten nicht ausschließlich nachhaltig. Sie replizieren halt einfach einen Index und wählen oft einfach nur dann Best-in-Class-Ansatz aus. Das heißt sozusagen Best-in-Class, also Bester der Branche. Habe ich zum Beispiel die Ölbranche, dann bleibt das nachhaltigste Ölunternehmen bleibt drin, was dann bedeutet, dass ich dann halt immer noch zum Beispiel Shell oder so mit dabei habe. Habe ich hier auch mal ein Beispiel gegeben, und zwar habe ich jetzt den MSCI World ESG, was ist dort noch enthalten? Amazon, Nestle, Alphabet, Meta, Shell, Total Energies, Nike. Das ist sicherlich für manche ist es kein Problem, andere sagen, nee, in die Unternehmen will ich auf keinen Fall investieren. Nike zum Beispiel wegen den Uiguren oder man kennt ja die anderen Unternehmen und die Probleme, die damit einhergehen. Beim MSCI World SRI sind dort auch noch eben einige Unternehmen drin, wo vielleicht nicht jede Person rein investieren will. Genauso gibt es zum Beispiel hier den Global Clean Energy, auch ein ETF, basierend auf einem Clean Energy Index. Dort denkt man natürlich auch erstmal toll. Allerdings sind mittlerweile einige neue Unternehmen hinzugekommen. Von denen, das sind ungefähr 80 Unternehmen drin, 50 neue reingekommen, 22 davon erzeugen Strom auch aus Kohle und Uran. Das sind vielleicht so Probleme, die einhergehen mit den ETFs. Und das andere, der andere Punkt, der finde ich gerade bei Nachhaltigkeitsempfehlungen meiner Meinung nach immer zu kurz kommt, sozusagen, wer sind eigentlich die Herausgeber? Und da die nächsten zwei Slides erklären es gleich. Warum ist es meiner Meinung nach wichtig? Zum Beispiel Amazon hat fast eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Euro. Wenn ich dort jetzt eine Aktie mir von um die 3.000 Euro kaufe oder einen Teil von 100 Euro, dann wird das nicht viel beim Unternehmen ändern. Da ist der Einfluss sehr gering. Genauso, wenn ich auf die Hauptversammlung gehe und für irgendwas stimme, ist mein Einfluss sehr gering. Gleichzeitig ist es so, für die Verwalter dieser ETFs zahle ich bares Geld. Die verdienen direkt daran. Weshalb ich meiner Meinung nach diese auf jeden Fall immer mit anschauen würde. Und hier schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Es gibt nämlich die großen drei, das sind BlackRock, denen ihre ETFs werden von iShares, ihrer Eigenmarke, herausgegeben. Vanguard und State Street sind in 88% der größten 500 amerikanischen Firmen der größte Aktionär. BlackRock verwaltet 10 Billionen US-Dollar. Das sind 10% des weltweit verwalteten Vermögens. Was geht damit einher? Eine sehr starke Kapitalkonzentration. Gleichzeitig positiv zugute halten muss man BlackRock benennen die Probleme unserer Zeit, zum Beispiel in Davos ja immer wieder. Allerdings, wie ist das tatsächliche Verhalten? Dort gab es eine sehr schöne Studie von Fichter, der hat untersucht eben, ob die eher auf Aktionärsversammlungen für Short-Term-Proposals oder für Long-Term-Proposals stimmen. Herausgefunden haben sie eben eher für Short-Term-Proposals, also das kurzfristige Gewinnstreben wird unterstützt. Hier die NGO Share Action hat analysiert für 2020, dass BlackRock eben eine der niedrigsten Pro-Klimastimmen abgibt. Morningstar hat analysiert, dass BlackRock sogar in 86% gegen Klimawandelbeschlüsse stimmt. Das alles ist meiner Meinung nach natürlich sehr kritisch zu sehen. BlackRock hat es mittlerweile teilweise so gehandhabt, dass sie bei Klimawandelthemen einfach gar nicht mehr abstimmen. Und meiner Meinung nach sich ein bisschen billig aus der Affäre ziehen, weil sie sagen, das Micromanagement, das machen wir nicht. Sehe ich auf jeden Fall von diesen Analysen und Studien das problematisch. Es gibt auch noch Interessenkonflikte, weil sie einmal Vermögensverwalter sind, gleichzeitig Banken, Institutionen und Staaten beraten, zum Beispiel auch die EU zu verschiedenen Regularien der Finanzbranche. Sie lobbyieren stark für die Privatisierung von der Rente, weil sie davon auch profitieren könnten, was einfach eine Verquickung beziehungsweise von verschiedenen Bereichen sind, die vielleicht getrennt sein sollten. Der freie Markt, da hat auch der DP-Fraktionsvize damals 2018 gesagt, dass BlackRock untergräbt die Grundregeln unserer Marktwirtschaft. Warum? Da gab es die schöne Studie von AZA 2018, dass eben Vermögensverwalter mittlerweile nicht nur Eigentümer von einzelnen Unternehmen sind, sondern ganze Branchen. Das bedeutet ja, dass ich dann keinen Anreiz mehr habe, dass die Unternehmen sich gegenseitig unterbieten. Weil ich kann ja meinen Profit steigern, indem ich die Preise erhöhe. So waren die Ergebnisse dieser Studie auch. Die Preise der Luftfahrtindustrie in den 4 größten amerikanischen Luftfahrtunternehmen sind um 10% gestiegen. Hauffer hat es damit kommentiert, dass das eben auch die wachsende ökonomische Ungleichheit mit erklären kann. Was nehmen wir mit? Dass ETFs sind leider bisher kaum nachhaltig. Man muss sehr genau drauf schauen. Allerdings, der Markt ist in Bewegung. Das heißt, die nächsten Jahre, da kann einiges kommen. Das heißt, es muss nicht für immer sein. Für jetzt, meiner Meinung nach, gibt es nicht wirklich nachhaltige ETFs in der Kombination, wenn man sich auch die Herausgeber anschaut. Da nochmal diese Rechnung. Beispielsweise, ich lege 10.000 an, habe eine Verwaltungsgebühr von 0,2% im Jahr, also 20 Euro gehen dann sozusagen im Jahr zum Beispiel an BlackRock oder eben, wenn ich jetzt einen GLS vorkaufe, an die GLS-Bank. Schauen wir uns die aktiv gemanagten Fonds an. Warum? Die sind genauso wie ETFs etabliert, relativ lukrativ und sicher und eben ab kleinen Beträgen sind Investments möglich. Deshalb das gerade, glaube ich, für jüngere Personen interessant ist. Green Bonds zum Beispiel ist der Unterschied, dass sie halt nicht so lukrativ sind und andere Investitionsmöglichkeiten haben ein höheres Risiko oder kann ich erst investieren ab größeren Geldsummen. Kommen wir praktisch zu meinem letzten richtigen großen Punkt, zum nachhaltigen Investieren. Da wieder sozusagen, das ist meiner Meinung nach sind zentrale Möglichkeiten, sich zu informieren. wie finde ich nachhaltige Fonds? Es gibt das Magazin EcoReporter, das macht seit vielen Jahren, analysiert es Aktien, Fonds, ETFs und rankt die. Bei fairen Fonds kann ich schauen, ob eben kritische Unternehmen in den Fonds enthalten sind, zum Beispiel Kohleunternehmen, Rüstungsunternehmen und zu wie viel Prozent. Bei CleanVest ist das relativ ähnlich. FNG-Siegel, das vergibt Siegel an Fonds, die sozusagen nachhaltig sind. Ökofinanz 21 ist ein ganz gutes Netzwerk, falls man dann noch eine Vermögensberatung möchte, von VermögensberaterInnen natürlich. Und Fondsweb, auch eine sehr gute Seite meiner Meinung nach. Da kann man, wenn man ein ETF oder Fonds hat, in den man investieren will, den einfach mal eingeben. Dann kann man sehen, seit wann gibt es den denn? Wie performt der über die letzten Jahre auch im Vergleich zu anderen Indizes? Was sind die Top 10 Unternehmen? Weil man dort immer relativ schnell dann sieht, okay, passt das für mich und mein Werteverständnis oder nicht? Ich kann natürlich auch einfach bei meiner Bank, das ist Nachhaltigkeitsbank, mal nachfragen. Dort gibt es seit letztem Jahr auch die Pflicht, wenn man zur zur Beratung geht, Finanzberatung, dass sie einen über Nachhaltigkeitsoptionen aufklären. Wobei erste Studien jetzt waren, dass die meistens nicht so super nachhaltige Fonds empfehlen. Oder eben bei deinem Depotanbieter und da nochmal der Hinweis eben drauf achten, sozusagen, wenn ich ein Depot wo eröffne, dass die auch Fonds bzw. diese Fonds haben, die ich möchte, wenn ich mir das vorher überlegt habe. Die Grundlagen der Qualität, wie werden die eigentlich gesichert in solchen aktiv gemanagten Fonds? Dort gibt es eben zum Beispiel verbindliche Standards. Das können Negativkriterien sein, sprich ich investiere nicht in Rüstung, Positivkriterien, in Solar, Best in Class, das bei zum Beispiel dem SRI teilweise angewandt wird, habe dann sozusagen das sauberste Ölunternehmen, Best of All Classes, dort kommen Ölunternehmen dann nicht rein, also da habe ich einfach nur die nachhaltigsten Unternehmen, die Kontrolle natürlich. Es gibt Ratingagenturen verschiedene und verschiedene Indexanbieter, die das machen. Und in der Zukunft haben ja bestimmt einige mitbekommen, Taxonomie von der EU als Klassifizierungssystem. Da ist natürlich auch wieder jetzt mit der Labelung von Gas- und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig, meiner Meinung nach, das nicht in die ganz richtige Richtung gegangen. Aber das könnte auf jeden Fall das Ganze ein bisschen einfacher machen. Wobei es, glaube ich, nicht dem entbehrt, dass man sich selber anschaut, worin mein Geld dann sozusagen geht. Finanzist hat letztes Jahr ein sehr große Analyse gemacht. Ich dachte, ich nehme die Grafik mal rein, weil die doch ganz spannend ist. Und zwar sozusagen, wie Fonds, aktiv gemanagte Fonds funktionieren und wie Finanzist das dann auch bewertet hat. Und zwar wählt sozusagen ein Fonds aus ca. 16.000 Aktien aus. Dort gibt es erste Finanzkriterien, bleiben ca. 4.000 Aktien übrig. Dann gibt es die Ausschluss-Negativkriterien, also Kohle, Waffen, Kinderarbeit, werden noch mal weniger Aktien, daraufhin Positivkriterien, werden noch mal weniger Aktien und dann die endgültige Auswahl, also eine Finanzanalyse, was für Renditechancen gibt es, was für Risiken, Opportunities und so stellt dann der Manager eben ein Fonds zusammen aus in der Regel 30 bis 100 Unternehmen und hier hat Finanztest dann auch eben bewertet, wie das Monitoring des Portfolios aussieht, ob die Fondsmanager ihre Voting-Möglichkeiten wahrnehmen und wie das Engagement auch aussieht. Dort einfach, um euch jetzt mal zu zeigen, wie von Finanztest, was deren beste Fonds sind, habe ich die mal hier rausgeschrieben, nochmal rechts unten. Das sind jetzt beispielhafte Nachhaltigkeitsfonds, also nicht 1:1. Nachkaufen, das sind sozusagen von Finanztest September 2022 die besten 5 und laut EcoReporter von Januar 2023 die besten 11 oder 12 Fonds laut deren Tests. Auf jeden Fall kann man sagen, sie haben dort verschiedene Kriterien, die sie anwenden, die auch transparent nachlesbar sind und auf Basis dessen die Fonds gerankt werden. Wir haben hier links einmal im 6 Weltaktienfonds, unten einer auch für Schwellenländer. Und Rechts haben wir verschiedene Mix aus verschiedenen Fonds. Der einzige Fonds, der bei beiden in die Top-Auswahl geschafft hat, ist der GLS Bank Aktienfonds. Ja, genau. Ich dachte, wir schauen uns auch noch mal einen genauer an, damit ihr einfach so ein bisschen wisst, wie funktioniert das? Wie ist das zum Beispiel bei dem jetzt? Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic, der hat eben links die Positivkriterien, wie zum Beispiel dann regenerative Energien sind, ökologische Nahrungsmittel oder humane Arbeitsbedingungen. Rechts Negativkriterien, da würde er auf jeden Fall nicht rein investieren. Warum der ÖkoWorld ÖkoVision Classic? Das ist somit der erste große Nachhaltigkeitsfonds. Mittlerweile verwaltet er auch über 2 Milliarden, hat auch eine sehr ansehnliche Rendite von ca. 5,24% im Jahr seit 1996. Hier nochmal ein Vergleich von anderen, weil es ja dann doch Leute mich auch immer fragen, sozusagen, wie ist die Performance? Und zwar haben wir jetzt unten einmal, haben wir den DAX in hellpink. Ihr seht, der performt sozusagen in den letzten 5 Jahren am schlechtesten. Dann kommt der ÖkoWorld ÖkoVision Classic, dann die GLS Bank Aktienfonds, darüber in blau der normale MSCI World und ganz oben noch der erste WWF Fonds, der auch ein nachhaltiger ist, war vorhin auch mit aufgeführt. Wie ihr vielleicht seht, unterscheiden die sich zum Teil. Das ist oft so, dass manche Nachhaltigkeitsfonds sind besser als der Weltaktienfonds, manche sind schlechter. Besser als der DAX sind auf jeden Fall die meisten. Und gerade was jetzt hier auch nochmal zu sehen ist, unter anderem durch den Krieg sind vor allem nochmal Kohle, Öl, Gas und Rüstungsunternehmen nochmal einen Aufschwung bekommen. Das hat dann zum Beispiel eben hier, man sieht so Januar 2022 dazu geführt, der Knick von den nachhaltigen Fonds, weshalb hier der MSCI World ein bisschen besser performt, während davor sie ja eigentlich genau gleich waren. Wenn ich mir jetzt überlege, ich kaufe mir einen von denen, was gilt es da zu beachten? Es lohnt sich auf jeden Fall mal, die historische Performance anzuschauen, obwohl die natürlich nie genau sagen kann, wie der in Zukunft performen wird. Die Verwaltungsgebühren, ob die mir zu hoch sind oder nicht. Das Volumen, da gibt's, das sind so Daumenregeln, die ich hier aufgeschrieben habe. Es sollte mindestens 100 Millionen haben und 3 Jahre alt sein. Warum? Weil es sonst sein könnte, dass der Fonds irgendwann zugemacht wird und man die Anteile verkaufen muss zu dem Zeitpunkt, wo der schließt. Allerdings ist mir in den letzten Jahren kein Beispiel bekannt, wo das passiert ist. Und sich natürlich die Unternehmen darin anhat, die enthaltenen Unternehmen anschauen, zum Beispiel die Top 10 bei Fondsweb. Nochmal als Zusammenfassung sozusagen, wie kann ich meine nachhaltigen Finanzen organisieren? Hatte ich ja hier eben diese Möglichkeiten genannt, rechts unten für Finance Guide, gerade für Banken, hat auch so ein spannender Artikel. Fondsweb, dort schaue ich immer mir für den ersten Überblick Fonds an, welche Unternehmen sind drin. Das ist auch manchmal, muss man natürlich nicht, aber wenn man Lust hat, zum Beispiel der GLS Bank Aktienfonds, der hat die Telekom drin, hatte ich mich erstmal gewundert, warum denn das? Die sind für mich jetzt weder positiv noch negativ, aber dann hat mir die GLS Bank geantwortet, dass die ihre Scope 3 Emissionen sehr stark reduzieren, also die Emissionen außerhalb des Unternehmens, was meistens den größten Anteil an Emissionen eines Unternehmens ausmacht, weshalb die dort dabei sind. Genau, Future Values, Finance for Future, links die zwei, mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet, kann ich sehr empfehlen. Beide haben einen Instagram-Kanal, einen Blog, einen Podcast, sind auch als Finanzberater tätig, also die kann man wirklich auch buchen und haben zum Beispiel Future Values, hat bei sich auch eine Reihe zu nachhaltigen Krankenkassen, wenn man jetzt nicht genug hat von den Banken, sondern richtig weitermachen will. Da machen die auch auf jeden Fall gute Arbeit oder eben gerade die Podcasts, wenn man to go dort darüber mehr wissen will. Nochmal zum Inhalt sozusagen. Die nachhaltigen Banken, meiner Meinung nach, stehen vom Angebot den konventionellen nichts nach. Gibt jetzt keinen kostenlosen mehr, bis 28, 1 Euro im Monat. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Gerade bei den herkömmlichen ESG-Produkten gibt es keine Performance-Einbußen. Bei aktiv gemanagten Fonds, da muss man sich das sozusagen anschauen, eben Dann auch in Bezug auf das eigene Risikoprofil, weil wenn ich den MSCI World mit 1600 Unternehmen habe, ist das Risiko natürlich breiter gestreut, als wenn ich jetzt einen aktiv gemanagten habe mit 50 Unternehmen. Da muss man halt ein eigenes Risikoprofil und Werteprofil entwickeln, wie das zu einem passt. Die Langfristigkeit nicht vergessen, also nicht, dass man denkt, ich investiere heute und morgen bin ich reich und hole das raus. Da hatten wir ja die Grafik 15 Jahre beim MSCI World, beziehungsweise ab 14 Jahren ist man immer im Plus. Gerade bei ETFs ist nicht alles grün, was das Label grün hat. Die Herausgeber meiner Meinung nach spielen auch eine Rolle. Und vielleicht jetzt auch sozusagen, wenn man jetzt denkt, oh ja, gibt es jetzt das perfekte Produkt? Ja oder nein? Ich glaube, das gibt es nicht. Und das fehlt auch in Ordnung. Aber man kann ja sozusagen das für einen das Beste, was man findet, verwenden. Und man kann ja auch irgendwann nochmal seine Strategie überdenken. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann könnt ihr euch natürlich gern mit Impact Investing beschäftigen. Das aber nochmal als Hinweis, kann ein größeres Ausfallrisiko beinhalten. Zu guter Letzt, wie Max begonnen hat, das Zitat von Maya Göpel finde ich auf jeden Fall ganz passend sozusagen, dass es eben die Zeit drängt. Deshalb lohnt es sich, jetzt zu beginnen. Das ist einmal vor allem natürlich aufgrund unserer Klimakrise, aber auch auf Basis dessen mit der Entwertung des Geldes von Inflation, wenn es für euch eine Rolle spielt. Da vielleicht auch eine interessante sozusagen Studie von der Santander Bank 2013. Wir wechseln eher unseren Partner als unsere Bank. Und die sind da in diesem Sinne sozusagen die Pfadabhängigkeit, auf die wir uns begeben, wenn wir bei einer Bank sind, deshalb vielleicht lieber früher als später wechseln und dann eben sich überlegen, welche Werte sind mir wichtig, welches Risiko bin ich bereit einzugehen. Und zu guter Letzt hier ein Bild von der Price for Future Demo in Konstanz damals. Da steht es ja so schön drauf, System Change und Climate Change. In diesem Sinne nicht vergessen, dass die politischen Entscheidungen natürlich auch den größeren Einfluss haben, wenn wir es dort schaffen, Gelder, große, große Gelder umzulenken. Und deshalb hoffe ich, dass man dort vielleicht auch versucht, aktiv zu sein. Und danke für eure Aufmerksamkeit jetzt schon mal und hoffe, dass ihr einige Fragen habt. Und ihr könnt mir die sonst auch sehr gerne im Nachgang schicken, zum Beispiel auf LinkedIn. Genau, deshalb von mir aus jetzt erstmal Stopp und gerne alle Fragen an mich, jetzt oder im Nachgang.
Ja, vielen Dank, Tobi. Also hier im Raum gibt es jetzt erstmal keine Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei den Leuten, die sich online dazu geschalten haben, aussieht. Also ich weiß noch, ich habe dir nach dem Vortrag, nachdem ich den schon mal gehört habe, dich, glaube ich, nochmal privat angeschrieben. Im Chat war jetzt noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, an die Folien zu kommen. Ich weiß nicht, wie es aussieht.
Ja, wenn man mir eine Nachricht schickt, kann ich die teilen. Ja. Also am besten eine persönliche Nachricht. Ich kann auch meine E-Mail hier kurz reinschreiben in den Chat. Und dann, wenn das einfacher ist, das geht natürlich auch. Und ja, also ihr könnt es jetzt auch, wenn in ein paar Wochen Fragen auftreten, natürlich mir die schreiben. Antworte ich immer gerne. Und genau, ich hoffe zumindest, dass ihr was Neues gelernt habt, Spaß hattet. Und ich glaube, wenn es uns keine Fragen gibt, danke ich nochmal ganz herzlich Max und ihr Jasper und der Uni Konstanz für die Organisation. Auf jeden Fall sehr stark, dass es an der Uni Konstanz stattfindet immer. Und auch die Woche bietet ja noch viele weitere Highlights. Mensa-Führung hatte ich damals, war auf jeden Fall top und man hat danach kostenloses Essen bekommen. Und auch euch, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, das freut uns sehr. Es ist ein wichtiges Thema und ihr könnt ja schauen, was ihr jetzt damit macht. Vielleicht findet ihr ja eine Bank, die euch zusagt. Sonst würde ich einfach Danke sagen und Jasper, falls du noch was zu sagen hast, dir das Wort geben.
Willst du das selber sagen noch kurz? Ich weiß nicht, ob er es hört.
Ich höre es, glaube ich.
Okay. Danke und ich habe viel gelernt.
Ja, Wahnsinn, das freut.
Ja, sonst, wenn es also wirklich keine Fragen mehr gibt, dann danke, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, zwar ungefähr das, was ihr erwartet habt, sonst könnt ihr sicherlich euch gerne an Tobi wenden oder auch an uns. Falls ihr irgendwie Anregungen habt, was wir sonst so machen könnten, könnt ihr euch auch immer bei uns melden. Dafür sind wir da. Und wenn jemand noch bei uns mitmachen will, umso lieber. Aber sonst einen schönen Abend euch. Vielen Dank.